Ich war auf der Suche nach Gott und wusste nicht, dass meine Schuld mich von Gott getrennt hatte. Und ich wusste nicht, dass ich durch meine Schuld ihn gekreuzigt habe. Aber er steht vor meiner Tür und er klopft und sagt: Ich möchte rein zu dir, mein Kind. Das war das Lied, was jetzt gesungen worden ist. Herzlichen Dank, Marina. Das war ein Lied, was für dich gesungen worden ist. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass Gott dir den Glauben geschenkt hat. Schön, dass du durch seine Gnade und Führung auch Gott gefunden hast und dass du dich heute taufen lassen willst. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, es ist heute irgendwie alles anders bei euch. Und das ist gut so. Lieber Werner, ich danke dir für den Satz, den du vorhin schön formuliert und gesagt hast: unser Prediger. Wusste ich nicht, jetzt weiß ich Bescheid. Dankeschön. Das war eine gute Einladung, ja, und ich werde diese Einladung auch wahrnehmen. Liebe Gemeinde, schön, dass es euch gibt. Wenn es euch hier nicht geben würde, dann könnten die Menschen nicht zu Gott finden. Dann wüssten sie nicht, was ein Gottesdienst ist, ein adventistischer, christlicher Gottesdienst. Danke für euren Glauben. Danke, dass ihr für die Menschen da seid, dass ihr für sie betet, dass ihr alles tut, damit sie zu Gott finden. Und für die Taufe, die wir heute durchführen werden, will ich mit euch einen Text lesen aus Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 20 bis 25. Johannesevangelium Kapitel 12, 20 bis 25. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Da traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber er stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Am 23. Juni dieses Jahres hatte ich eine Trauung durchzuführen, Hochzeit, etwas Besonderes. Nun, dieses Mal war das ganz anders. Das war einmal in Bad Oeynhausen, nicht weit von hier, und das war im Kurpark, im Freien, auf einer Wiese. Und als die Braut und der Bräutigam mich eingeladen haben und mir das Ganze gezeigt haben, war ich so ein bisschen skeptisch. Wie soll das überhaupt gehen? Aber die waren sich so sicher, zumal die noch gesagt haben: Auch das Wetter haben wir schon bestellt, das wird gut sein. Stellt euch vor, drumherum Wolken, hat ein bisschen gedonnert, aber da, wo wir waren, schien die Sonne. Als ich dann das Gebet gesprochen habe, da hat es ein bisschen geregnet. Und wir haben das gedeutet: Das ist gut so. Das war der Segen Gottes für die beiden. Und danach, als die Trauung vorbei war und wir weggehen wollten, dann kommen kamen ein paar Leute zu mir und haben sich unwahrscheinlich bedankt, denn die haben uns so ein bisschen umzingelt und haben das Ganze zugehört und haben zugeschaut, wie und was wir da machen. Und dann kamen sie zu mir und sagten, in meinem Leben habe ich so etwas noch nie gehört. Sie haben mir die Augen geöffnet. Es gibt einen Gott, den ich schon lange gesucht habe. Und da kamen die Tränen. Und dann kam noch ein Ehepaar, so etwa Mitte 40, und sagten, das war die Antwort Gottes auf die Fragen, die wir in unserer Ehe haben. Und ich ging dann nach Hause und sagte, es gibt so viele Menschen, die Gott suchen, die auf der Suche sind. Und in der Neuen Westfälischen Zeitung von 16. und 17. März habe ich Folgendes gelesen. Ich fasse das nur kurz zusammen. Menschen suchen nach Antworten. Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. Sie suchen Gott. Das hat mich fasziniert. Auch in unserem Predigttext haben wir gelesen, dass Menschen sich auf die Reise gemacht haben, Griechen, Heiden, nach Jerusalem, um Gott zu suchen. Sie wollen sogar Gott anbeten. Diese Menschen sind mir so persönlich sympathisch geworden. Sie suchen Gott. Und das sagt mir, ich bin nicht alleine auf dieser Erde, auf dieser Welt, die Gott suchen. Und bestimmt auch du, Marina, warst auf der Suche nach Gott. Und Gott hat dir geholfen, ihn zu finden. Das ist fantastisch. Diese Leute machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem hören sie über Jesus. Und sie wollen zu ihm. Sie wollen ihn sehen. Sie wollen ihn hören. Aber wie? Philippus und Andreas bringen sie zu Jesus. Die beiden Jünger sind sozusagen die christlichen Wegweiser. Sie sind bereit, den Dienst des Wegweisers auf sich zu nehmen. Und die Geschichte von den Griechen hat mich dazu inspiriert, mit Gott einen Bund zu schließen. Wenn Menschen zu mir kommen, dann will ich mich bereit erklären, diesen Dienst eines Wegweisers auf sich zu nehmen und bereit sein, die Menschen, die nach Jesus fragen, mit meinen Freunden, mit meinen Geschwistern, sie auch zu Jesus zu führen. Menschen suchen Gott. Dies ist eine Überzeugung, die ich persönlich im Laufe meines Lebens gewonnen habe. Menschen suchen Gott. Es ist ein Bedürfnis für sie, Gott zu finden, mit Gott zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist für die Menschen ein Bedürfnis. Sie suchen Gott. Und dieser Bibeltext, den wir gelesen haben, sagt uns, Menschen suchen Gott. Sie sagen, wir wollen zu Jesus. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen ihn hören. Normalerweise behaupten wir heute und meistens enttäuschend, dass die Menschen Gott nicht suchen. Aber hier, in diesem Predigttext, in diesem Bericht des Johannesevangeliums, lesen wir das Gegenteil. Manche jammern sogar und sagen, die Kapellen, welche auch immer, werden immer leerer. Die Menschen wollen nichts mehr von Gott wissen. Und irgendwie erleben wir so das Ende des Christentums in Deutschland. Liebe Gemeinde, dem ist nicht so. Viele Menschen, auch wenn wir es nicht wissen und nicht sehen, suchen Gott. Man muss vielleicht einfach rausgehen in die Stadt, um zu erkennen, dass die Menschen auf der Suche sind. Und wenn ihr in die Gesichter schaut dieser Menschen, dann werdet ihr feststellen, sie suchen Gott. Ein Fragezeichen kann man im Gesicht lesen. Sie sind auf der Suche. Vielleicht tut es uns gut, dass wir es versuchen, diese Geschichte aus der Sicht jener Menschen zu betrachten, um zu sehen, wie entscheidend die Entdeckung des Evangeliums für sie gewesen sein musste. Diese Griechen, woher sie auch gekommen sind, Johannes berichtet das nicht, sie haben gesagt, wir wollen nach Jerusalem. Wir wollen Gott suchen. Wir wollen ihn anbeten. Das war so das Ziel, so sagt es der Text. So quasi eine Wallfahrt, ein Pilgerweg. Und diese Menschen sagen, ist uns egal, wie lange der Weg ist, wie viel Strapazen wir erleben müssen, wie viel wir bezahlen müssen, ist uns egal. Aber wir wollen Gott suchen und finden. Und das macht mir persönlich Mut. Liebe Gemeinde, das muss auch uns Mut machen, dass um uns herum Menschen auf der Suche nach Gott sind. Und dass Marina sich heute taufen lassen wird, ist dafür ein Beweis, dass Menschen auf der Suche nach Gott sind. Ihr seid nicht alleine und ich bin nicht alleine. Diese Griechen suchen Gott dort in Jerusalem. Sie meinen, Gott dort finden zu können, in Jerusalem. Woher kommen sie auf diese Idee? Vermutlich lebten fromme Juden in dieser Stadt, woher sie gekommen sind, und die haben sie dazu bewegt. Irgendwas hat sie fasziniert, diese Reise anzutreten. Irgendeine Sehnsucht innen drin, ganz tief im Herzen, hat sie dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen, diese Reise anzutreten. Und die haben gesagt, wir wollen den Weg zu Gott suchen und Gott finden. Irgendjemand hat ihnen gesagt, geht nach Jerusalem, geht in die Gemeinde. Dort ist der Wohnort Gottes. Da müsst ihr hin. Ich denke, für so eine Reise, wenn sie aus Griechenland gekommen sind, mussten sie mehrere Monate freinehmen. Aber vermutlich waren das reiche Leute. Aber sie haben trotzdem Gott gesucht. Allein das Reichtum, allein das Geld ist nicht alles, was wir haben. Ein gutes, dickes, fettes Konto ist nicht alles. Ein gutes Haus, ein gutes Auto reicht nicht aus. Irgendwie hat der Mensch innen drin das Bedürfnis nach Gott. Diese Sehnsucht nach Geborgenheit. Diese Sehnsucht nach einer hoffnungsvollen Zukunft. Eine gute Perspektive haben. Das hat der Mensch in sich drin. Und das hat Gott uns Menschen geschenkt. Nun sind sie in Jerusalem. Sie meinten jetzt, das Ziel erreicht zu haben. Gott haben sie dort angebetet. Aber sie haben wohl auch bitter erfahren müssen, dass sie nicht einfach zu Gott vorgelassen worden sind. Höchstwahrscheinlich hat man ihnen bewusst gesagt, ihr seid Menschen der zweiten Sorte. Ihr dürft nicht rein in den Tempelbezirk. Ihr dürft in einen Tempelhof. Das ist für euch vorbereitet. Im Vorhof mussten sie bleiben, nicht weiter. Es wird ihnen klar geworden sein, dass sie Anbeter bei Gott der zweiten Kategorie sind. Immerhin, wie auch immer, in diesen Tagen erzählte man in ganz Jerusalem von Jesus Christus. Und alle erzählten, dass vor ein paar Tagen Jesus Christus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das war das Thema schlechthin. Darüber hat man geredet, diskutiert, Fragen gestellt, vielleicht sogar das Ganze in Frage gestellt, aber man hat immer nur darüber geredet, geredet und geredet. Das war das Thema schlechthin. Natürlich ist das nicht spurlos vorübergegangen an dieser Gruppe. Viele Menschen damals wollten auch Jesus sehen, zumal sie gehört haben, er ist da. Er ist irgendwo unter uns. Und die Menschen wollten ihn sehen, hören. Wer ist das, der sogar Toten auferwecken kann? Welche Macht hat er? Und Johannes berichtet, diese Gruppe, diese Pilger, diese Griechen, diese Heiden, diese wohl Ungläubige, die traten zu Philippus und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen gerne Jesus sehen. Warum wollen sie Jesus sehen? Warum? Haben sie ihr Ziel nicht erreicht? Die waren doch in Jerusalem. Die haben doch Gott angebetet. Warum wollen sie Jesus noch sehen? Eines macht uns der Text klar. Diese Menschen sind noch nicht am Ziel angekommen. Deswegen suchten sie Jesus. Sie merkten, irgendwas fehlt noch. Es ist zwar gut, dass wir da sind. Es ist zwar gut, dass wir Gott angebetet haben. Aber den eigentlichen Sinn, den haben wir noch nicht entdeckt. Sie haben noch nicht das Evangelium gehört, die gute Botschaft. Aber sie sind ganz nah dran und sie wagen aber nicht, unmittelbar an Jesus heranzutreten. Das ist ihnen zu heikel. Wird er sie vielleicht abweisen? Und deswegen kommen sie ganz höflich, ganz nett zu Philippus. Und vermutlich, weil Philippus und Andreas griechische Namen haben, wenden sich diese Griechen an diesen beiden Jüngern. Diese beiden sind ihre Rettung. Diese beiden, sie kennen den Weg schon zu Jesus. Die sind schon mit Jesus zusammen. Und sie führen sie zu Jesus. Und ich sage, gut, dass es solche Menschen gibt. Und ich sage in diesem Zusammenhang, gut, dass unter euch Menschen sind, dass ihr solche Menschen seid, die Menschen zu Gott führen. Und wenn ich vielleicht so ein paar Namen nenne, ich kenne nicht ganz die Geschichte, aber bei dir möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Du warst so ein Wegweiser. Ina, du warst auch eine Hilfe für Marina. Und Helmut Schreuer und Meyers und wie sie alle heißen, das seid ihr. Ihr wart die Wegweiser, sonst würde Marina heute nicht hier sein. Es stimmt doch, Marina. Gut, dass es solche Menschen gibt. Und Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Beide gehen zu Jesus. Beide berichten Jesus über die Absichten der Griechen. Da sind welche Leute, die wollen dich sehen, die wollen dich hören. Es ist gut, dass es solche Menschen gibt, dass sie helfen. Und wir brauchen Menschen, denen Gott diese Fähigkeit, diese Gabe geschenkt hat. Danke, liebe Geschwister, dass ihr Marina zu Jesus geführt habt. Ja, wir sollen als Christen und Adventisten solche Menschen sein, die die anderen Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, die nicht wissen, wie man Gott findet, gut, dass wir sie zu Jesus führen. Nicht nur einfach fromm sein, nicht nur die Bibel studieren, nicht nur die Offenbarung kennen oder anderen schweren prophetischen Bücher, aber auch Wegweiser für die anderen Menschen sein. Für sie da sein, für sie beten. Und selbst Gott ständig suchen und anderen helfen zu finden, Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Gott benutzt fast immer andere Menschen, denen er Fähigkeiten gibt, Wegweiser zu sein. Und an dieser Stelle hören die griechischen Pilger zum ersten Mal das Evangelium von Jesus Christus. Und sie hören es von ihm höchstpersönlich. Welch ein Vorteil! Welch eine Gelegenheit! Wie schön, dass Philippus und Andreas sich bereit erklärt haben, zu Jesus zu kommen und ihm das zu erzählen. Und jetzt sind sie da. Jetzt können sie Jesus sehen. Jetzt können sie hören, was er sagt. Und Jesus Christus freut sich über das Kommen dieser Menschen. Und er sagt ihnen Worte, die ihre Sehnsucht nach Gott, diese Geborgenheit, die sie gesucht haben, gestillt haben. Jesus, so sagt es der Text, fängt zuerst bei sich selbst an und dann kommt die Einladung, ihm nachzufolgen. Über die Reaktion der griechischen Pilger, über diese Gruppe, berichtet Johannes nicht. Aber genau das spricht für die Menschen, dass sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Sie sind fröhlich, denke ich mal, nach Hause gefahren oder gegangen. Die Worte Jesu habe ich so bezeichnet, das erlösende Wort. Jesus sagte, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Was sagt Jesus? Was will er zum Ausdruck bringen? Ich werde durch den Tod, den ich auf mich nehme, werde ich, sagt Jesus, verherrlicht. Und das bringt euch Erlösung. Das haben die Menschen damals gehört. Das hat diese Gruppe gehört. Und das hat Jesus auch zu dir gesagt, Marina. Und sagt das auch heute. Ihr werdet von jeder Schuld befreit, sagt Jesus, durch mein Opfer. Mit meinem Opfer öffne ich für euch den Zugang zum Himmel. Und nach meiner Auferstehung von den Toten wird der Weg für euch in den Himmel frei sein. Und der Weg für die Wirkung des Heiligen Geistes wird auch frei sein. Und dann kommt das einladende Wort Jesu. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Erde hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Hier spricht Jesus über die Bekehrung. Bekehrung ist ein biblisches Wort, ein vielleicht vergessenes christliches Wort. Aber manche betrachten diesen Begriff, dieses Wort oder überhaupt diese Tatsache als etwas Fremdes. Manche verbinden das mit irgendeiner Erfahrung, mit einer Tatsache vielleicht, mit irgendeiner Erwartung oder vielleicht auch Skepsis. Sie können mich nicht bekehren. Manchmal sagen das die Leute. Das können sie sowieso nur selbst, antworte ich dann meistens. Aber hier sagt Jesus, was das eigentlich ist. Eine Bekehrung ist, wenn ich erkenne, dass ich gemeint bin. Nicht der andere, sondern ich bin gemeint. Wenn ich erkenne, Gott meint mich persönlich und erlaubt mir an dieser Stelle, meine persönliche Erfahrung zu erzählen. Ich war auch mal jung. Meine, so alt bin ich auch nicht, nur 57 Jahre alt. Aber als ich so 17, 18 war, wollte ich nichts von Gott wissen. Ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen, ich bin so erzogen worden. Das war selbstverständlich, jeden Samstag oder Sabbat zum Gottesdienst zu gehen. Aber irgendwann wollte ich nicht. Andere Dinge haben mich interessiert. Und das war für die Eltern sehr schmerzhaft. Ich weiß, wie meine Mutter geweint hat, wie sie mich gebeten hat, das nicht zu machen. Aber naja, ich bin ja jung, ich verstehe ja alles besser als die Alten. Und deswegen bin ich immer meine Wege gegangen. Eines Tages musste ich im Garten arbeiten, stellt euch vor, Jugendliche, ich musste auch mal arbeiten, ja, im Garten. Und es war eine harte Arbeit. Und in diesem Augenblick oder während dieser Zeit hörte ich, wie meine Mutter im Hause betet. Und sie betete laut und sie weinte ganz laut. Und ich hörte so eine Zeit, vielleicht 30, 40 Sekunden, nicht mehr, und bin dann weggegangen und dachte, naja, sie kann doch beten. Aber genau dieses Gebet, genau dieses Ereignis hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und immer wieder hat der Heilige Geist mich daran erinnert und hat mir gesagt, den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, das ist kein guter Weg. Und irgendwann habe ich verstanden, ich bin gemeint. Und ich habe es aufgegeben. Und ich habe gesagt, so Gott, ich kann nicht mehr. Du bist, wo ist Kerstin? Oder liebe Schwester, die hier die Bibelschule gemacht hat. Die Gewalt war so zu groß für mich. Die Gewalt Gottes, im positiven Sinne. Und ich habe aufgegeben. Deswegen bin ich heute hier. Nicht, weil ich klug war, nicht, weil ich eine gute Entscheidung getroffen habe, aber weil der Heilige Geist mich nicht aufgegeben hat. Weil Gott mich nicht aufgegeben hat. Liebe Marina, und dich hat Gott auch nicht aufgegeben. Und er hat dich immer wieder begleitet. Und er hat dir Menschen geschickt. Und deswegen deine Taufe. In dieser Predigt, denke ich mal, haben die griechischen Pilger erkannt, für uns ist Jesus Christus gestorben. Und mit diesen Worten lernen die Griechen, wir sind direkt gemeint. Wir sollen uns zu ihm bekehren, dann gehören wir ihm. Dann haben wir Gott gefunden. Es ist so, wie Johannes es dargestellt hat, es ist ein ganz wichtiger Augenblick im Leben, in unserem Leben. Manchmal sagen wir, uns trifft das nicht. Wir wehren das ab. Obwohl wir diese Sehnsucht in uns spüren, sagen wir, naja, das betrifft mich nicht. Und wir versuchen, eine Ausrede zu finden. Aber ich denke, diese Griechen haben das verstanden, was gemeint ist. Und sie haben gesagt, wir treffen heute eine Entscheidung. Obwohl wir nichts von der Reaktion der Griechen erfahren. Aber genau weil das in der Bibel steht, bringt mich zum Ergebnis, dass sie die Predigt Jesu verstanden haben. Dass die Predigt Jesu an diesem Tag und sein Kreuzesopfer ihr Leben verändert hat. Und deswegen auch diese Geschichte in der Bibel. Und sie haben aufgegeben. Und dass die Griechen sich bekehrt haben, lesen wir in der Apostelgeschichte in mehreren Stellen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 14,1. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Paulus und Barnabas sind unterwegs. Sie gehen in eine Synagoge, sie predigen und Griechen, Heiden und Juden bekehren sich. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben, das erlösende Wort. Wann und wo hören wir Gottes erlösendes und einladendes Wort in unserem Leben. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, wann geben wir Gott die Gelegenheit, auf uns zu wirken? Oder wann halten wir nicht dagegen? Wann geben wir auf, wenn die Sehnsucht groß ist? Warum kommen wir nicht? Hier geht es um die Kunst, wirklich zu hören, dass Gott mich meint. Und das erlösende Wort für die Griechen lautete: Ihr gehört auch dazu. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und das sagt Gott auch zu dir, Marina. Er freut sich, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Eine erfolgreiche Reise für die Griechen? Ich denke schon. Sie haben nicht nur Gott gefunden, sie haben auch Jesus gefunden. Und sie haben das Evangelium gehört. Und ich denke, sie sind fröhlich nach Hause gegangen. Ich denke schon, Gott, den wir sehnsüchtig gesucht haben, den sie sehnsüchtig gesucht haben, den du, Marina, sehnsüchtig gesucht hast, wir doch und du gefunden haben. Und deswegen war deine Reise erfolgreich. Gott sei Dank dafür. Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Menschen ziehen los, um Gott zu suchen. Sie haben Sehnsucht, Gott zu finden. Sie haben Sehnsucht, mit Gott zu sein. Diese Geschichte, denke ich mal, hat zwei Seiten, mit welchen Ohren man sie hört und mit welcher Bereitschaft wird man sich entweder mit Philippus und Andreas oder auch der Griechen identifizieren. Man wird von den Griechen lernen müssen, dass die Suche nach Gott auch begonnen werden muss, dass man sich auf den Weg machen muss, dass es eine echte Suche ist, eine authentische, dass die Sehnsucht allein noch nicht ihre Erfüllung ist. Das können wir bei den Griechen lernen. Das heißt, man muss sich auf den Weg machen. Und ich lade alle ein, sich auf den Weg zu machen. Nur so kann man Gott finden. Man wird bei den Griechen lernen müssen, Entschlossenheit und Energie in die Frage nach Gott zu setzen. Das ist ganz wichtig. Man wird den Mut aufbringen müssen, auf das innere Drängen zu hören und nicht den anderen Dingen des Lebens Vorrang zu geben. Oder aber wir identifizieren uns mit Philippus und mit Andreas, weil wir Jesus Christus schon nachgefolgt sind, weil wir den Weg schon wissen, dann werden wir lernen müssen, auf die Stimme Gottes zu hören, alles liegen zu lassen, manchmal sich auf den Weg zu machen für den anderen, damit der andere den Weg zu Jesus findet. Menschen zu Gott führen, Wegweiser zu sein. Dann werden wir uns erinnern lassen müssen, dass wir auch als Gemeinde auf die Bitte der Menschen sofort reagieren müssen, wenn sie zu uns kommen und fragen: Ich möchte Jesus sehen. Kannst du mir den Weg dahin zeigen? Dann dürfen wir lernen, wie Gott Menschen zu uns schickt, damit wir ihnen den Weg zu ihm zeigen. Dann lernen wir, dass letztendlich die Worte Gottes, die er gesprochen hat, Menschen befreien von der Schuld und sie zu einer Entscheidung führen. Liebe Gemeinde, Menschen sind auf dem Weg nach Gott. Sie wollen Gott finden. Wie sollen sie ihn finden? Wie? Wir als Gemeinde, wir als Schwestern und Brüder haben das besondere Privileg, diesen Menschen den Weg zu Gott zu zeigen, sie zu Jesus zu führen. Diese Geschichte stellt uns die Frage, ob das unser tägliches Ziel ist, Menschen zu Gott zu führen. Nur zum Gottesdienst kommen, eine gute Sache. Alle sind herzlich eingeladen, aber das reicht nicht aus. Nur konsumieren, nach Hause zu gehen und sagen, das war gut oder das war schlecht, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht so gut gefallen, das reicht nicht aus. Nur Fehler zu sehen, das ist nicht das Entscheidende. Wäre es nicht toll, wenn wir die Gelegenheit nutzen, Wegweiser Gottes zu sein? Entweder um die Menschen zu Jesus zu führen oder aber um die Augen der Menschen zu öffnen, damit sie das Evangelium verstehen. Einfach zu sagen, hier ist der Weg zu Gott. Hier ist Gott. Hier in seinem Wort kannst du ihn finden. Höre, was er sagt. Es ist nicht schwer. Einfach zu sagen, hier ist Gott. Er hat dich erlöst. Folge ihm nach. Triff diese Entscheidung. Und dann passieren wunderbare Dinge. Der Herr segne euch. Der Herr segne dich, Marina. Amen.